Genau. Es ist ja schon eine Zeit lang her, dass wir das letzte Mal unseren Serienvers gehört haben. Das war vor 3 Wochen, Ende Januar. Darum lese ich Ihnen jetzt gerade erstmal die 3 Verse vom Philipper. Philipper 2, Vers 14 bis 16. Paulus sagt an den Philippern in Griechenland: Bei allem, was ihr tut, hütet euch vor eurer kleinen Rechthaberei. Denn euer Leben soll hell und makellos sein. Dann werdet ihr als Gottes vorbildliche Kinder mitten in dieser verdorbenen und dunklen Welt leuchten wie Sterne in der Nacht. Dazu müsst ihr unerschütterlich an der Botschaft Gottes festhalten, die euch das Leben bringt. Das sind die 3 Verse, die uns die ganze Serie hierüber begleitet haben. Und heute als Abschluss haben wir den letzten Vers davon. Ich möchte ihn nochmals gesondert lesen, Vers 16. Dazu müsst ihr unerschütterlich an der Botschaft Gottes festhalten, die euch das Leben bringt. Wenn ich mit jemandem oder auch für mich einen Bibeltext lese oder in einer Kleingruppe oder so, dann frage ich immer zuerst, was fällt dir auf? Was kommt dir gerade in den Sinn, wenn du einen Text siehst und liest? Weil vielfach nur schon das, was wir gerade aus dem Bauch raus verstehen oder lesen, kann manchmal etwas sehr Tiefes, etwas sehr Treffendes sein. Mir ist in 2 Sachen bei diesem kurzen Vers, Vers 16, aufgefallen. Als erstes mal das Wort, die Betonung, unerschütterlich. Unerschütterlich ist nicht irgendwie so, die Botschaft, eben die Botschaft, die Bibel, die Gott uns dann gegeben hat als Botschaft, das ist so nice to have, wenn es okay ist. Und es gibt da verschiedene Kanäle, die Bibel ist eine Option, wo ich ab und zu mal drin lese oder ab und zu mir zu Gemüte führe. Unerschütterlich an dieser Bibel festzuhalten, bedeutet, das ernst zu nehmen und versuchen, an der Bibel, die Bibel auch zu lesen, die Bibel, eine Bibellese zu pflegen. Und heute, wo wir so viele Möglichkeiten haben mit Hörbibel, mit modernen Übersetzungen und so weiter und so fort, also man kommt als Christ nicht drum herum, die Bibel nicht nur zu akzeptieren, sondern die Bibel zu lieben oder zu lieben lernen, wenn du das noch nicht machst. Unerschütterlich zeigt auf, es ist nicht einfach irgendwie ein frommer, schöner Tipp. Es ist eine Berufung, es ist eine klare Aufforderung, die Bibel, diese Botschaft Gottes wirklich danach auszustrecken. Das andere, was aufgefallen ist, ist das Festhalten. Alles, was man festhält, kann man wieder loslassen. Für das muss man nicht, weiß ich, was studiert haben. Das ist ein einfacher Gedanke. Aber was das bedeutet, man kann sich an der Bibel festhalten, an der Botschaft, am Fundament. Man kann es aber auch wieder loslassen. Und diesem ganzen Wort steckt eigentlich für mich jetzt tiefer auch eine gewisse Mahnung. In diesen ganzen Versen, finde ich, ist so ein Wechselspiel von Mahnung und Ermutigung. Und sehr oft ist es manchmal auch so, dass es ein Wechselspiel ist von viel Ermutigung, aber auch immer einer gewissen Mahnung, sich nicht einfach zurückzuziehen und sagen, ja gut, ich habe ja mal vor x Jahren diesem Gott Ja gesagt, aber mein Leben als Christ hat keine Relevanz mehr. Ich habe das letzte Mal erwähnt mit dem Beispiel von der Ehe. Es nützt eigentlich auch nichts, wenn ich die schönste Hochzeit hatte und ich feierlich sage ich da meine Liebe, meine Frau und alles und Jahre später ist nichts mehr davon zu spüren. Das nützt dann meiner Frau auch nichts, dass sie sagt, ja weißt du, vor 5 Jahren, wir haben das 5-Jährige dieses Jahr und dann irgendwann mal sagt, ja vor 30 Jahren, ja das war so schön, aber ich spüre nichts mehr davon leider. Das ist dann sehr ernüchternd, oder? Also das heißt, wir sollen festhalten. Das soll ein täglicher Prozess sein und man kann es irgendwo durch wieder verlieren, wenn man es einfach über Jahre einfach völlig in der Ecke lässt und nichts mehr pflegt, die Beziehung zu seinen Mitmenschen, die Beziehung zu Gott, wenn man die völlig außer Acht lässt, hält man es nicht mehr fest, man lässt es los, man kann es im schlimmsten Fall verlieren. Da steckt auch eine Mahnung dazwischen, die wir auch ernst nehmen sollten. Auf alle Fälle, aber es hat mich wie zu einem weiteren Vers geleitet, der ganze Gedanke. Wenn es in der Bibel geht, um die Kraft, die in der Bibel ist, die Kraft, die in der Botschaft Gottes ist, dann fällt mir Hebräer 4,12 kommt mir in den Sinn. Ich möchte es auch lesen. Dort schreibt der Autor des Hebräerbriefs: Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Ich persönlich finde es einer der stärksten Verse, die uns aufzeigt, was für eine Kraft, was für eine Tiefe, aber auch was für eine Kompromisslosigkeit in dem Wort Gottes ist. Das uns aufzeigt, in welcher Tiefe unseres Herzens, unserer Gedanken das Wort Gottes durchdringen vermag. Und ich bin noch berührt von diesem Vers, sagte ich, ja, die Bibel, das ist so ein weites Thema. Ich habe das weniger gerne, das ein weites Thema so herunterzubrechen, ist nicht ganz einfach. Ich habe lieber etwas Kleines, das ich dann ein bisschen groß machen kann. Und dann habe ich so hin und her eine Vorbereitung, habe da angefangen und da wieder verworfen, da wieder angefangen, wieder Gedanken verworfen. Bis ich dann in meinem stille Zeitbuch, das ich von einem lieben Freund bekommen habe, eine Geschichte von Jesus gelesen habe und hat das sofort Klick gemacht. Und das sind die schönen Momente, oder? Du liest etwas in der Bibel oder einem Buch über die Bibel und plötzlich macht es Klick und es brennt etwas in dir. Und plötzlich kommen Gedanken und es fließt so richtig. Das ist auch sehr schön für eine Predigtvorbereitung. Genau. Und ich möchte das jetzt vorlesen lassen, bezogen auf vorlesen lassen. Es ist eine längere Geschichte von Jesus' erster Predigt in seiner Heimatstadt. Und ich möchte das von Steffi vorlesen lassen. Ihr könnt einfach das genießen. Es kommt nicht auf dem Screen oder so. Es ist einige Minuten. Und dann, genau, danke Steffi für deine Stimme zu hören.
Muss sich noch was einschalten? Nein, ist gut. Es wäre Lukas 4, 14 bis 30, falls jemand das auch aufklicken möchte oder aufschlagen möchte. Jesus beginnt, seinen Auftrag zu erfüllen. Mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Schon bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte die Menschen in den Synagogen und alle redeten mit großer Hochachtung von ihm. Ein Prophet gilt nicht in seiner Heimatstadt. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er wie gewohnt in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Heiligen Schrift vorzulesen, reichte man ihm die Schriftrolle des Propheten Jesaja. Jesus öffnete sie, suchte eine bestimmte Stelle und las vor. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe die Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkünde ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Jesus rollte die Schriftrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle blickten ihn erwartungsvoll an. Er begann: Heute, wo ihr diese Worte hört, hat sich die Voraussage des Propheten erfüllt. Während er sprach, konnte ihm die ganze Gemeinde nur zustimmen. Sie staunten über die Worte, die Gott ihm schenkte. Aber sie fragten sich auch ungläubig: Ist das nicht der Sohn von Josef? Darum fuhr Jesus fort: Sicher werdet ihr mir das Stichwort vorhalten: Arzt, hilf dir selbst. In Kapernaum hast du offenbar große Wunder getan. Zeig auch hier, was du kannst. Aber ich versichere euch, kein Prophet gilt etwas in seiner Heimat. Denk doch an Elia. Damals gab es genug Witwen in Israel, die Hilfe brauchten. Denn es hatte 3,5 Jahre nicht geregnet und alle Menschen im Land hungerten. Aber nicht zu ihnen wurde Elia geschickt, sondern zu einer nicht-jüdischen Witwe in Zarbat bei Sidon. Oder erinnert euch an den Propheten Elisa. Es gab zu seiner Zeit unzählige Aussätzige in Israel, aber von ihnen wurde keiner geheilt. Naaman, der Syrer, war der Einzige. Das war den Zuhörern in der Synagoge zu viel. Wütend sprangen sie auf und schleppten Jesus aus der Stadt hinaus bis zu dem Steilhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war. Dort wollten sie ihn hinunterstoßen. Doch Jesus ging mitten durch die aufgebrachte Volksmenge hindurch und zog weiter, ohne dass jemand ihn aufhielt.
Merci. Also eine eindrückliche Geschichte, ist alles dabei. Drama, Begeisterung, Freude und fast ein Unhappy End, oder wie man das sagen soll. Auf alle Fälle, wir werden uns in die nächsten 15, 20 Minuten vertiefen. Was ist alles passiert? Es ist sehr viel passiert, diesen Versen. Nun, zuerst zum schönen Teil oder zum positiven Teil. Es ist eine große Freude, eine große Begeisterung. Jesus wirkt in Galiläa und er findet immer mehr Zuhörer. Immer mehr Leute, die sich Jesus anschließen. Er macht Zeichen und Wunder, die Leute freuen sich, werden geheilt, auferweckt und so weiter und so fort. Dann kommt Jesus zurück nach Nazareth, wo er die ersten 30 Jahre, also nein, minus die ersten Jahre in Bethlehem, Anfang, aber der Großteil seiner Zeit er verlebt hat in Nazareth. Er ist ja dann nachher, wo er mit 30 dann von zu Hause wegging, ist er dann nach Kapernaum und See Genezareth gezogen. Auf alle Fälle kommt er dann zurück auf Nazareth und die Leute freuen sich. Endlich kommt der zurück, der große Jesus, der sich seinen großen Namen gemacht hat. Zeichen und Wunder macht er, Leute heilt er, er erweckt Leute wieder auf. Das ist eindrücklich, er treibt Dämonen aus. Sie haben riesig Freude, dass er da ist. Er geht dann auch in die Synagoge, wie es sich gehört für einen Juden am Sabbat. Und er bekommt dann auch den Auftrag, gleich zu lesen, was nicht selbstverständlich ist. Jesus war ja nicht jeden Sonntag oder jeden Samstag, Sabbat, jeden Samstag dort. Er war das erste Mal dort und er durfte gleich vorlesen. Also man hat eine sehr große Erwartung dann an Jesus. Und Jesus sagt dann sich selber an und sagt, was da Jesaja vor 700 Jahren gesagt hat, das erfüllt sich jetzt durch mich, also relativ steil. Und er sitzt dann hin und lässt das wirken auf die Leute. Jetzt kommt eine Spannung rein. Die Leute sind immer noch begeistert, immer noch freudig. Ja, es waren schöne Worte, eine schöne Predigt, alles gut. Aber plötzlich merkt Jesus, die Spannung fängt an zu kippen. Es kommen ja schon die ersten Zweifel. Ja, ist er nicht der Sohn, ist er nicht der Zimmermann, der Sohn von Josef? Weil es passiert so nichts. Jesus lässt sich von der Begeisterung, die er im Vorfeld höchstwahrscheinlich gespürt hatte, und die Begeisterung, die ja noch zu dieser Zeit in der Synagoge noch war, von der nicht einlullen und sagte, ich lasse mich noch ein bisschen feiern und es ist schön, wieder da zu sein, zu Hause ist am schönsten und alles und ja, du bist da, wie geht es deinem Geschäft, wie geht es deinem Geschäft und alles. Er lässt sich da nicht auf das ein, im Gegenteil, er fordert die Leute heraus. Und zwar fadengrad, ich kann es nicht anders sagen, fadengrad, fadengerade. Er fordert die Leute fadengrad heraus, weil er merkt etwas dazwischen. Und hier sind wir wieder bei Hebräer 4,12. Das zweischneidige Schwert, das die tiefsten, geheimsten Wünsche unserer Seele, unseres Geistes offenbart, setzt Jesus in diesen nächsten Worten 1:1 um. Und das hat mich fasziniert. Und ich bin wie auf drei Gedanken gekommen, wo Jesus aufzeigt mit diesem zweischneidigen Schwert, hey, überprüf dein Herz, überprüf deine Gedanken, was ist wirklich haltbar und was ist eben nicht haltbar und nicht gut. Auf alle Fälle ist klar, Jesus ist kein Selektautomat. Die Leute wollten Wunder sehen. Die Leute wollten Zeichen und Wunder sehen und warten gespannt darauf, dass Jesus da etwas aus dem Hut zaubert. Sie hatten so viel gehört, dass Jesus überall, auch in den anderen Dörfern und Städten, Wunder wirkte. Und das ist manchmal auch mit Eifersucht behaftet gewesen, so der Dorfstolz, unser Dorf, unsere Stadt und die Nachbarstadt, ja, das ist auch nicht schlecht, aber wir sind besser und alles. Das ist da teilweise bis heute noch ein bisschen gang und gäbe. Auf alle Fälle, endlich kommt er zu uns. Und wenn er schon in Kana und weiß ich wo über ein Wunder tat, dann erst recht in Nazareth, hier ist er aufgewachsen, hier hat er gearbeitet, hier hat er den absolut größten Teil seines Lebens verbracht. Aber der setzt sich einfach wieder hin. Der heilt niemanden, der macht kein Wunder, der macht keinen Zaubertrick oder so. Also übertragen natürlich. Er setzt sich auch wieder hin. Und plötzlich hört er oder bekommt er mit, wie die Leute anfangen zu tuscheln. Ja, Messias. Ja, er macht ja nichts, da passiert ja gar nichts. Ist er vielleicht doch nur ein Zimmermann? Ist er vielleicht doch nur einfach ein guter Redner? Er sagte von sich, er ist der Messias. Aber er hat noch nichts bewiesen, noch nichts gemacht. Jeder kann eine gute Predigt halten. Eine Art von der Schriftrolle vorlesen. Wie oft ertappe ich mich dabei auch, so eine Art ein Selekta-Gebet zu sprechen und sagen, Jesus, bitte mach das. Und wenn du das machst, dann glaube ich wieder mit voller Inbrunst, mit voller Freude. Aber so funktioniert das sehr oft nicht. Obwohl wir das wissen, ertappen wir uns doch immer wieder dabei. Dieser amerikanische Autor und Prediger, der das Buch auch geschrieben hat, hat dann auch erzählt, er war in Somalia, in Afrika, eine Konferenz. Und es hatte dort 13 Monate nicht mehr geregnet. Und du kannst dir vorstellen, wenn es so lange nicht regnet, das ist eine humanitäre Katastrophe, mehr oder weniger. Und die Leute haben gesagt, wir müssen beten für Regen. Und komm du, jetzt ist der amerikanische Bruder ist gekommen. Er wird jetzt vor allem beten für das Regnet. Und wenn er betet, wird sicher bald schon regnen. Und er geht nach vorne und denkt, ja super, 13 Monate habe ich mir geregnet, ich kann doch nicht beten, dass es regnet, wer bin ich dann schon, oder? Aber und vor all diesen Leuten, die in voller Erwartung warten, ja, wenn der amerikanische Pastor betet, dann kommt der Regen, oder? Das ist klar, oder? Also eine gewisse Fallhöhe. Er betet dann mit all seiner Demut und Kraft, die er hat. Ein Tag später regnet es tatsächlich. Die Freude ist enorm, riesig. Und die Leute sagen, wow, das ist typisch, das ist krass. Ja, wenn ein Pastor betet, dann wow. Schön ist, dass er ein paar Tage später erzählt ein ganz anderes Beispiel. Sehr ehrlich. Und sagt, er war auch in Somalia noch mit Geschäftsmännern unterwegs. Und er wollte ein Gespräch über den Glauben anfangen, einbringen. Und er ist katastrophal gescheitert. Das kam überhaupt nicht gut an, das wurde dann auseinandergerissen, das ging wirklich sprichwörtlich in die Hose. In beiden steckt der gleiche Eifer, der gleiche Wunsch, die gleiche Leidenschaft. Und natürlich schön, das hat das viel wichtigere Gebet erhört, das ist kein Thema. Aber innerhalb von wenigen Tagen ein Gebet, es regnet, ein Riesenwunder. Ein anderes Gespräch. Kennst du vielleicht auch ein Gespräch, du meinst es gut und es entgleitet dir vollkommen und du denkst, oh meine Güte, es ist völlig in die Hose gegangen. Jesus, der Glaube, ist kein Selektorautomat, wenn man auch sagen kann, ja, ich meine es ja gut, ich gebe mein Bestes und dann klappt es einfach. Manchmal geht es auf, manchmal auch nicht. Wir sollen uns nicht den Kopf zerbrechen, was ankommt. Wir sollen uns den Kopf zerbrechen, Gott zu suchen. Und zu finden und aus seiner Kraft in seinen vorbereiteten Werken zu wandern und den Rest getrost Gott zu überlassen. Schlussendlich wissen wir auch noch nicht, was bei diesen Geschäftsmännern, diesen Somalischen, in der Retroperspektive noch passiert. Ich habe schon sehr oft erlebt, auch bei Gesprächen, die schwierig waren oder Leute, die das Gefühl haben, ich bin auf taube Ohren gestoßen, die dann Monate oder Jahre später sagten, ich habe das Gespräch nie vergessen. Obwohl ich das nie gezeigt oder geäußert habe, das ging mir nach. Wir können da dem Heiligen Geist vertrauen, dass er sein Ding macht, was dran ist. Der zweite Punkt ist, Jesus fordert auch hier ganz klar heraus, sich nicht auf seinen Vorzügen auszuruhen. Hier ganz punktuell auf den jüdischen Glauben, auf das jüdische oder auf die jüdische Herkunft. Jesus erzählt die Geschichte von Elia und Elisa. Und ich habe dann auch erst ich habe die Stelle auch schon gekannt, aber ich habe erst bei diesmaligen Lesen begriffen, wieso die Leute so wütend werden, dass sie ihn fast steinigen möchten. Das ist ja noch ziemlich tough. Es ist nicht irgendwie, die Predigt war schon besser und das ist nicht so nett, was du gesagt hast. Also ich weiß, ich müsste ziemlich viel machen, dass ihr mir irgendwie runterschupfen würdet. Aber Jesus hat etwas getroffen, das die Leute so richtig verletzte in ihrem Stolz. Und zwar erzählt die eine Episode von Elia und Elisa. Und man muss verstehen, Elia und Elisa, man weiß es ja, sind ja nicht irgendwelche Propheten. Es waren Koryphäen der Tora, Koryphäen des Alten Testamentes. So nach Mose und Abraham, Elia und Elisa, wahrscheinlich die wichtigsten Personen der Bibel. Aber Jesus feiert ja die beiden nicht, wie die Juden das gerne hätten, sondern erzählt Episoden aus ihrem Leben, wo die Leute in Israel verstockt waren, ein Großteil, so dass Gott andere Leute segnete. Und zwar die Witwe aus Sidon, also aus dem Libanon, und den Syrer Naaman, der er heilte. Und muss verstehen, das sind ja nicht irgendwelche Leute sonst oder so. Der Libanese sowie auch der Syrer, das waren damals Todfeinde. Und gerade die Syrer, Israeliten, die hatten x Schlachten, wo es teilweise auch verheerende Niederlagen gab für das jüdische Volk. Also somit zeigt, dass Elia und Elisa anstatt ihr eigenes Volk, das stolze Volk Gottes, der große Elia, der große Elisa, sein Nachfolger, der den Auftrag hatte für das Volk, aufgrund der Verstockung der Israeliten, der Juden, wurden die Todfeinde gesegnet. Und das war den Zuhörern zu viel. Im Zusammenspiel mit dem, dass er keine Wunder macht und nicht, überall hört man, dass er Wunder macht, in Kana, in diesem blöden Nachbarsdorf, Kaff, alles, hat er sogar da Wein und riesenhaft Wein gemacht, und hier hat es immer noch nichts, oder? Keine Ahnung. Auf alle Fälle, da staut sich etwas zusammen, das bis hin zum Mord und Totschlag fast ausgeartet ist. Und irgendwie ist es schon ein Fingerzeig auf das, was dann 2-3 Jahre später kommen würde. Dass die Enttäuschung, dass die Wut schon so groß wurde, dass Jesus tatsächlich das eigene Volk, ihren Landsmann, ans Kreuz nageln ließen. Da zeigt die geistliche Dimension, Hebräer 4,12, das zweischneidige Schwert. Wir interpretieren es ja sehr oft auch positiv und das ist auch richtig so. Aber eben, es ist nicht nur Ermutigung, es ist immer auch Ermahnung auch. Es zeigt auch etwas frei, es zeigt einen Stolz frei, es zeigt Sünde frei, es zeigt Schlechtes frei. Und hier augenblicklich, offensichtlich, zeigt es auf, was es bedeutet, wenn man in seinem falschen Stolz sich verhält. Und die Juden sagen, wir sind das erlöste Volk, wir sind das Volk Gottes. Und das stimmt ja alles. Aber Gott hat von Anfang an der Plan, dass nicht nur Israel, nicht nur die jüdische Volk, das Volk Gottes ist, sondern dass der Funke überspringt auf die ganze Welt. Und wir lesen das so, im Neuen Testament so, genau, die ganze Welt, die Heidenmission des Paulus, aber es war ein ziemlicher Kampf für Paulus und für all die Leute, die den Glauben aus Israel hinausgetragen haben, weil die Juden das nicht verstanden haben, weil das Evangelium gehört uns, das ist unser Gott. Die Heiden, die haben Gott gar nicht verdient. Und das ist nicht die Juden schlechter oder besser. Ich glaube, jedes Volk, das erwählt ist, möchte das für sich behalten und möchte, dass es ein Unikat ist. Und darum ist im ganzen Evangelium immer wieder ein Kampf, wo teilweise die Juden sogar gegen die Christen waren, weil sie sagten, nein, das ist unser Gott, der gehört uns. Wir sind das erlöste Volk. Ihr könnt nicht zu diesem Gott, den gleichen Gott, anbeten. Das war ein Kampf. Und nur schon die Episode, dass Jesus hier zwei Todfeinde hervorhebt, macht die Juden derart eifersüchtig und ihrem Stolz verletzt, dass sie fast mit Gewalt antworteten. Und ich für mich nehme einfach mit, dass ich nicht mich auf etwas ausruhe, auf eine Herkunft, auf eine, etwas, was ich schon habe, sondern dass ich täglich immer wieder mich neu diesem Gott ausliefere. Es nützt doch nichts, dass ich vor x Jahren, wo ich mein erstes Theologiestudium gemacht habe, sehr viel über die Bibel wusste und sehr viel über Menschenführung und alles wusste, wenn ich jetzt einfach alles schleifen lasse. Es nützt sogar nichts, wenn ich letzte Woche eine super Woche mit Gott hatte und diese Woche mache ich einfach nichts mehr und lasse mich einfach treiben. Es nützt nichts mehr. Man kann den Glauben nicht irgendwie auf Vorrat aufbauen und dann einfach zehren davon. Und das ist da die Einladung, die ich geschickt habe. Die Twitter-Perle ist eine Twitter-Perle über das Manna. Genau, mit der Wahrheit verhält es sich wie mit dem Manna. Sie kann nicht gehortet, eingefroren oder getrocknet werden. Sie ist ein Geschenk der Gegenwart und eine Gnade der Relation. Die Israeliten konnten das tägliche Manna, sie konnten es nur für einen Tag behalten. Sie konnten es nicht einfrieren, so schwierig in der Wüste, oder? Sie konnten es nicht horten, sie konnten es nicht auf Reserve machen. Wir sagen, ja, was ist, wenn das Manna mal nicht kommt? Wir machen einen großen Speicher, wo wir x Kilo oder Tonnen Manna lagern und sicher ist sicher, wissen ja nie, ob dieser Gott manchmal uns vergisst und alles. Jeden Tag kam das Manna. Und es war gerade gut für einen Tag. Und das ist ein ganz einfaches, in Bezug auf die Bibel ein sehr gutes Bild. Dass wir immer wieder, ob die Bibel, ob Gebetszeit, ob Zeit mit Gott ganz allgemein, dass wir versuchen, in einer täglichen Verbindung zu sein. In einer lebendigen Verbindung zu sein mit diesem Gott. Dass wir immer wieder von diesem Manna kosten dürfen. Anstatt sagen, ja gut, ich habe letztes Jahr so viel Bibel gelesen, das reicht jetzt für ein paar Jahre. Das ist nicht gemeint so. Also es ist schön, dass du das Jahr so genutzt hast, das ist ja keine Frage. Aber es ist damit nicht gemacht. Wir können uns nicht auf dem abstützen und sagen, ja, ich habe mal die ganze Bibel durchgelesen und jetzt ist mal gut, oder? Jetzt kenne ich es ja, oder? Wir können uns nie auf eine solche Art ausruhen. Und auch nicht irgendwie, ja, ich arbeite ja mit in der Kirche, unterstütze dies und das. Oder ich auch als Pastor, ich habe so ein schönes und wichtiges Amt. Es gibt kein Ruhekissen. Aber es ist ja kein Müssen, in der Bibel zu lesen, zu Gott beten, Lobpreis zu hören und da eine Familie mit Gott aufzubauen. Es ist etwas ganz Schönes. Aber es zeigt auf, wenn man nur auf seinen Vorzug aus ist, auf seine Geschichte aus ist, vielleicht auf sein christliches Elternhaus, auf seine eindrückliche Bekehrungsgeschichte. Ich habe eine schöne Bekehrungsgeschichte, aber die ist schon so lange her, das nützt mir für den jetzigen Tag nicht besonders viel. Obwohl es mega schön ist und ich dankbar bin, dass ich so eine Geschichte haben darf. Genauso vielleicht dankbar sein kannst, dass du ein christliches Elternhaus hattest und dass du von Muttermilch an den Glauben bekommen hast. Es ist mega schön und unwichtig. Aber es nützt für den jetzigen Augenblick vielleicht nicht besonders viel. Es ist ein tägliches Ausfordern lassen und Eingehen auf Gott. Der letzte Punkt ist, dass Jesus ganz einfach, und Jesus ist ja natürlich einfach so, dass Jesus einfach die Spannung bricht. Die Begeisterung, die Freude, er lässt sich da nicht einlullen, er lässt sich da nicht feiern, sondern er geht voll rein und fordert hier raus. Und er wusste ja sehr wohl, dass das die Leute nicht gut aufnehmen würden, dass sie ihrem Stolz verletzt sind. Da bin ich überzeugt, das wusste er. Und es ist ja so, es ist Gunst zu haben, Gunst oder Freude bei den Leuten zu haben, Begeisterung bei den Leuten zu haben, als Christ, als Kirche, das ist nicht verkehrt. Ich bin kein Anhänger davon, zu sagen, nein, wir müssen gehasst werden, die Bibel steht davon, wir werden abgelehnt und alles. Das sehe ich definitiv nicht so. Es ist schön, auch Gunst zu haben. Es ist schön, positive Zeitungsberichte zu haben. Nur schon die Gunst, auch in diesem wunderschönen Lokal zu sein, das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Es ist schön, Gunst zu erleben. Aber die Gunst hat Grenzen. Die Gunst hat Grenzen, wenn man sich dann der Gunst ausstreckt. Wenn man sich ausstreckt, dass man gut ankommt. Und wenn dann das wichtiger wird, als die Wahrheit zu sprechen, dann haben wir ein Problem. Und das ist auch immer eine Herausforderung, auch speziell auch für mich. Auch ich möchte natürlich, wie jeder andere höchstwahrscheinlich, ich möchte gut dastehen. Ich möchte wahrgenommen werden. Ich möchte positiv wahrgenommen werden. Ich möchte geschätzt und geliebt werden. Aber nicht zu jedem Preis. Wir dürfen uns hier wirklich aufpassen, dass wir uns nicht zu jedem Preis die Gunst und die Akzeptanz und die Liebe und das Verständnis bekommen, weil die Bibel ein zweischneidiges Schwert ist. Weil sie auch aufzeigt, weil sie auch schwierige Sachen aufzeigt. Und es ist etwas Leichtes, einen Freund zu loben. Und es ist etwas anderes, einen Freund aufmerksam zu machen auf etwas, was dann in deinen Augen zerstörerisch sein kann. Das kann dann schon auch die Gunst dann wie wegfliegen oder wegschmelzen, wie der Schnee in der Frühlingssonne. Aber die Gunst und die Akzeptanz darf uns nie wichtiger sein als die Wahrheit, die Gott uns zeigt, indem wir uns der Botschaft lesen und aufnehmen oder in der Gebetszeit aufnehmen, dass wir uns hier nicht einlullen lassen. Ich habe zum Abschluss, wir haben ja immer wieder, Steffi und ich, so in dieser Shutdown- oder Lockdown-Zeit Filmserien, also Filmtrilogien oder Serien geschaut. Im Frühling haben wir die 11 Winnetou-Filme geschaut und zum Abschluss Schuh des Manitou, genau. Und diesen Herbst haben wir vor ein paar Wochen die Spider-Man-Trilogie geschaut, also die Originale. Es ist erst 20-jährig, aber es ist die alte Spider-Man-Trilogie mit Tobey Maguire. Auf alle Fälle, was ich hinaus will, ist, in diesen drei Filmen steht ein Satz, sticht heraus, der immer wieder vorkommt, in all diesen drei Filmen. Und dort steht, mit großer Macht, auf große Macht folgt große Verantwortung. Ist er bezogen darauf, dass dieser Tobey Maguire von einer radioaktiv verseuchten Spinne gebissen wird und dann Spinnenkräfte hat. Genau, und dadurch hat er sehr viel Macht und Kräfte und alles. Und immer wieder wird von seinem Umfeld eingebläut, dass er mit dieser Macht sinnvoll umgeht, dass er sich fürs Gute einsetzt und die Bösen jagt. Und wenn wir lesen, was für ein Schatz in der Bibel ist, was von einer Kraft in der Bibel ist, wenn wir nochmals Hebräer 4,12 lesen. Uns ist mit der Bibel, uns ist mit dem Glauben, uns ist mit der Möglichkeit, dass wir tagtäglich an diesem Heiligen Geist anzapfen können. Mit Gottes Geist. Uns ist sehr viel Macht gegeben worden. Ich unterschätze das immer wieder. Die Gefahr ist, dass auch du das unterschätzt, wie groß, wie unermesslich groß dieser Schatz in der Bibel, dieser Schatz im Heiligen Geist auch ist. Diese Werke, die vorbereitet sind für uns, sie sind enorm groß. Aber es bedeutet auch, dass wir für das auch eine Verantwortung haben, dem wir weise sein sollen. Dass wir eben nicht Jesus einen Select-Automat sehen, dass wir nicht uns ausruhen und sagen, ja, ich weiß schon so viel und ich habe schon so viel gemacht. Und last but not least, dass wir uns nicht einrollen lassen und uns lieber ein bisschen tätscheln lassen, als wenn wir ganz klar verspüren, hey, jetzt ist mal dran, einfach herauszustehen und zu sagen, hey, das ist nicht nur gut, beispielsweise. Uns ist viel Macht gegeben worden, aber es ist auch eine große Verantwortung, dass wir hier haben. Und da sind wir wieder zum Abschluss, wie wir angefangen haben, dieses Wechselspiel von Ermutigung und von Mahnung. Dieses Gleichnis ist immer auch eine Mahnung, die aufzeigt, hey, uns ist viel gegeben, also sollen wir auch uns einsetzen, das Weise und Gut weiterzugeben. Aber abschließend möchte ich mit einem ermutigenden Vers, und vor Matthäus 12, Vers 20 und 21. Dort sagt Jesus über sich, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. So wird er schließlich dem Recht zum Sieg verhelfen und auf seinem Namen werden die Völker ihre Hoffnung setzen. Ich denke, die meisten von uns möchten dieser Macht, dieser Verantwortung gerecht werden. Möchten nach bestem Wissen und Gewissen ihr Leben als Christ auch in Angriff nehmen. Aber vielleicht fühlst du dich manchmal wie ein geknicktes Rohr. Vielleicht fühlst du dich sogar wie so ein glimmender Docht. Das Schöne ist, dass Jesus für dich ist. Dass Jesus für mich ist. Dass Jesus für uns ist. Ich möchte beten dafür, dass Jesus, wo immer auch wir stehen, dass wir neu entzündet werden. Wirklich in unserem Umfeld, in unserem Leben, das Christsein lebendig vorzuleben. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken. Ich möchte dir danken für das Beispiel, das du durch deinen Sohn Jesus Christus gabst. In diese Synagoge kam, dich von dieser Begeisterung nicht einlullen ließest. Und einfach, ja, frei nach Hebräer 4,12 aufgezeigt hast, wie es um die Wünsche, die Gedanken und Gefühle dieser Menschen gab. Ich bitte das für mich, ich bitte es für den Einzelnen von uns, dass du mit deiner Kraft in unsere Herzen kommst, dass du offenbar machst, wo wir stehen. Und das Schöne ist, wir müssen nicht immer lichterloh brennen. Manchmal ist es eher ein Glimmen, manchmal ist es eher ein bisschen ein Säuseln. Aber du bist für uns. Aber du möchtest, dass es neu entzündet wird. So bitte ich für jede einzelne Person und nicht zuletzt auch für mich, in all unseren Herausforderungen, in all unseren Kämpfen, in all unseren Niederlagen, dass wir zu dir kommen, dass wir freudig und voller Erwartung und ohne Angst zu dir kommen können, dass wir neu, dass uns vergeben wird und dass wir neu entzündet werden. Du hast uns so überreich beschenkt durch deine Bibel, durch deinen Geist. Wir möchten diese Kraft weitergeben in unserem Umfeld, in unseren Familien, in unseren Ehen. Schenk uns Kraft, schenk uns immer wieder aufstehen, wo wir wieder liegen geblieben sind, wo wir wieder gefallen sind, dass wir immer wieder aufstehen und nicht müde werden, Gutes zu tun und nicht müde werden, dich zu suchen und zu finden. Amen.